Ja, liebe Gemeinde, manchmal entdeckt man sie, manchmal fallen sie einem einfach auf, diese Dinge, die man von seinen Eltern oder von seinen Großeltern oder von anderen in der Familie einfach mal irgendwie mitgegeben bekommen hat. Also es gibt's ja im Leben, gell, dass man irgendwie merkt, oh, ich lache vielleicht so, wie meine Mutter auch immer lacht. Und entweder erschrickt man dann darüber oder man freut sich drüber. Weiß nicht, ob es euch Konfirmanden auch so geht, dass man da denkt, oh Mensch, da bin ich ja wie meine Eltern. Vielleicht im Konfirmandenalter manchmal eher ein schockierender Moment, wenn man sowas erlebt. Aber insgesamt gibt's sowas immer mal wieder, dass man entdeckt, was man von anderen irgendwie im eigenen Leben aufgenommen hat. Also es gibt Familien, da geht's gar nicht anders, schon allein an der Körpergröße erkennt man, dass die zu der entsprechenden Familie gehören. Oder auch andere Dinge, Hobbys, die man mit seiner Mutter auf einmal gemeinsam hat oder mit seinem Vater. Früher war das so, da ist oft der Beruf weitergegeben worden durch die Generationen. Also gab's ganz oft, dass Großvater, Vater, Sohn, manchmal auch der Enkel noch, denselben Beruf gehabt haben und nicht immer nur, weil man den Betrieb weiterführen musste, sondern einfach auch, weil man gleiche Interessen hat oder weil man irgendwie da reingewachsen ist, weil man was übernommen hat von den Generationen vor einem. Manchmal gar nicht freiwillig vielleicht, sondern einfach, das hat man sich so angewöhnt. Oder was auch gern übernommen wird von den Generationen vor einem, sind Bauplätze. Das ist was man gern so ins eigene Leben übernimmt, besonders hier, gell, das ist auch was Schönes, was man so erbt. Es wird natürlich spannender, wenn es um Umgangsweisen geht, die man nicht absichtlich im eigenen Leben so aufnimmt, sondern die man irgendwie dann bei sich so entdeckt. Ich habe mir das auch mal überlegt, Sie dürfen sich das auch mal überlegen, das ist eine echt schwere Frage. Ich habe die den Konfirmanden diese Woche auch gestellt und die müssen nachher auch was dazu sagen. Sie dürfen sich es einfach nur so überlegen, was haben Sie übernommen von den Generationen vor Ihnen? Also ich habe mir das mal überlegt, da gibt es Dinge, die sind einem vielleicht ja zum Segen geworden. Bei mir zum Beispiel ist das so, das habe ich erst kennenlernen müssen im Laufe der Zeit, dass meine Eltern mir immer zugetraut haben, dass ich meine eigenen Wege gehe. Die haben nie irgendwie was dazwischen gestellt, haben mich nie versucht aufzuhalten oder mich zurückzuhalten oder so, sondern haben immer gesagt, mach das. Und das Ermutigende, das ist was, wo ich denke, oh, habe ich gern in meinem Leben auch. Das habe ich gern übernommen von meinen Eltern. Ist eigentlich was Schönes, das ich mir gar nicht erarbeitet habe, sondern einfach von den Generationen vor mir geschenkt gekriegt habe. Manchmal ist es aber auch eine Bürde, die man übernimmt. Es gibt auch schwere Dinge, die man von den Generationen vor sich mit sich trägt. Also wenn ich da bei mir drüber nachgedacht habe, das hängt bei mir zum Beispiel damit zusammen, dass mein Opa war Landesposaunenwart und immer wenn ich Leuten begegne und sage, wie ich heiße, die sich ein bisschen in der Bläserszene auskennen, dann denken die alle, dass ich ein super Bläser sein muss, wenn mein Opa so ein wichtiger Posaunenwart war. Es stimmt aber gar nicht. Also ich habe zwar Trompete gespielt, aber nie sehr gut. Naja, damit muss ich jetzt halt klarkommen, dass ich kein guter Bläser geworden bin. Aber es gibt ja noch ganz andere Bürden, die man so ins Leben hineinträgt. Dürfen Sie mal überlegen, was Sie von den Generationen vor sich mitgenommen haben und besonders, was davon Ihnen zum Segen geworden ist. Vielleicht Gelassenheit oder ein Temperament, vielleicht Intelligenz oder Pragmatismus. Nehmen wir mal an, der Abraham hat sich diese Frage auch gestellt. Er sitzt in der heißen Sonne in Haran und überlegt sich, was habe ich eigentlich von meinem Vater mitbekommen? Eine Sache könnte ihm eingefallen sein, wahrscheinlich, vielleicht wäre seine Antwort Mut. Denn was wir wissen aus der Bibel ist, was Abraham mit seinem Vater erlebt hat, da steht nicht viel, was Abraham mit seinem Vater erlebt hat. Aber eins steht da drin. Abraham hat mit seinem Vater erlebt, dass man aus der Heimat aufgebrochen ist, losgegangen ist in ein fremdes Land. Sein Vater hat ihn mitgenommen und dazu noch den Lot, seinen Neffen, und ist losgegangen nach Kanaan. Und es war ein Bruch in der Familie damals, denn Abrahams Bruder Nahor, den hat man zurückgelassen in Babylonien. Der hat dort seine eigene Nichte geheiratet und den hat man dort gelassen. Das wird ein Bruch in der Familie gewesen sein, weil man auseinandergegangen ist. Der Terach hat Abraham mitgenommen. Sie beiden waren Migranten und zwar ohne Familiennachzug. Es wird sich erst später zeigen, dass vielleicht diese Erfahrung, die Abraham mit seinem Vater gemacht hat, ihm selber zum Segen wird. Denn er steht vor einer ganz ähnlichen Entscheidung ein bisschen später. Ich zeige Ihnen mal, wie diese Reise verlaufen ist von Abraham und seinem Vater. Die kommen nämlich aus dem Ort, der hier rechts unten an dem Meer ist, das aus Ur in Babylonien, Chaldea. Und dort hat Terach seinen Sohn Abraham und den Lot mitgenommen, ist losgelaufen am Euphrat entlang Richtung Kanaan, das ist da links unten. Und dann sind sie aber in Haran, das ist die Stadt, die man oben sieht, dort sind sie quasi gestrandet. Dort sind sie angekommen und geblieben und nicht mehr weitergegangen. Auf halber Strecke hängen geblieben. Der Vater von Abraham, der Terach, ist dort gestorben. Er hat das Ziel Kanaan nicht erreicht. Und vielleicht ist ja auch das etwas, was Abraham aus seiner Vorfahrenfamilie quasi mitnimmt. Das Ziel, das Gott seinem Vater gegeben hat, nach Kanaan zu gehen, hat er nicht geschafft. Vielleicht kennt man das aus der eigenen Familie oder aus dem eigenen Leben, wenn einem irgendwie im Leben die Puste ausgeht, wenn man Gottes Wege nicht zu Ende gebracht hat, wenn es anders gekommen ist im Leben, als man es sich gedacht hat, wenn man vielleicht es sich gemütlich gemacht hat oder zu schwach geworden ist oder einfach das Ziel aus den Augen verloren hat. Vielleicht war das bei manchen von Ihnen in der Vorgängergeneration, dass dann der Druck vom Zweiten Weltkrieg doch stark geworden ist und dass man den Glauben irgendwie aus dem Blick verloren hat. Oder dass persönliche Krisen in der Familie sich noch weitergezogen haben und irgendwie für so einen Stillstand gesorgt haben. Das kann sein, dass man das mitnimmt von seinen Vorfahren. Und jetzt sehen wir aber gleich in unserem Predigttext, dass Gott sich nicht zurückzieht, wenn man auf halber Strecke irgendwo gestrandet ist. Auch wenn man in der Generation vor einem ein Scheitern erlebt hat, dann bleibt Gott ganz geduldig. Er lässt den Abraham an der Seite seines Vaters, bis der gestorben ist, aber Gott verliert gleichzeitig nicht aus den Augen, dass die Familie weiterhin auf dem Weg Richtung Kanaan unterwegs ist. Und deshalb sagt Gott, nachdem Terach gestorben ist, zu Abraham, jetzt geh du, jetzt brich du auf und geh weiter auf dem Weg, auf den ich schon deinen Vater gerufen habe. Und vielleicht war es der Mut von Terach, der mit eine Rolle gespielt hat, wie Abraham auf diesen Aufruf von Gott reagiert. Geh fort von hier, geh auf dem Segensweg weiter, auf dem Weg, der dir zum Segen werden wird. Und nicht nur dir, sondern auch noch anderen nach dir. Darum geht es im Predigttext und darauf will ich heute schauen. Ein ganz kurzer Text, den Sie wahrscheinlich kennen, 1. Mose 12, 1 bis 4. Da steht, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Ich habe heute Morgen nur zwei Punkte zu diesem Segen, aber ich finde es zwei Punkte, die man beim Segen ganz oft aus dem Blick verliert. Denn wenn wir an Segen denken, dann denken wir oft sehr kurzfristig. Wir bitten Gott um seinen Segen und dann wollen wir aber auch gern sehen, wie Gott segnet in unserem Leben. Gott segnet aber mit einem unglaublichen Weitblick, das kann man sehen beim Abraham. Gottes Segenslinie ist manchmal ganz schön lang. Das ist so ein Lebensweg. Da ist einer auf dem Weg seines Lebens unterwegs und vielleicht gibt ihm einer an irgendeiner Stelle, ein Mitarbeiter in einer Gruppe aus unserer Kirchengemeinde zum Beispiel in der Jungschar oder in einem Hauskreis oder sonst wo, etwas für sein Leben mit, das ihm zum Segen werden kann. Zum Beispiel kann man als Jungscharler ja mit von seinem Jungscharleiter mitgegeben bekommen, dass man Selbstvertrauen hat. Und wenn man auf seinem Lebensweg ist, dann kann das einem wie zu so einem Vesper werden, das einem Kraft gibt, das einem zum Segen wird. Oder wenn man Humor mitgegeben bekommt von anderen, dann kann einem auf dem Lebensweg dieser Humor wie eine Trinkflasche werden und Frische ins Leben bringen und zum Segen werden. Oder wenn man aus einer Andacht oder einer Predigt den Gedanken mitnimmt, der in einem Leben wichtig wird, dann kann das einem wie ein Kompass werden, der einem Orientierung gibt und der einem zum Segen wird auf dem Lebensweg. Ich glaube, für jeden Mitarbeiter ist es eine große Freude, wenn man sieht, man gibt anderen was weiter und es tut denen gut. Das kommt an im Leben, da bewirkt es was. Da bewirkt Gott was im Leben von den Kindern oder von den anderen im Hauskreis oder in der Gruppe, für die man zuständig ist. Da passiert was. Gott segnet sichtbar. Ich erlebe das jedes Jahr wieder, wenn ich mit meinem Konfirmandenjahrgang neu anfange. Dann kommen da neue Konfirmanden Und ich sehe an denen, dass andere vorher, Jungscharleiter oder Eltern oder ihre Paten, schon ganz viel in das Leben von denen hineingelegt haben. Da ist schon ganz viel Segen manchmal zu sehen. Da ist schon ganz viel entstanden. Da haben andere schon was ihnen ins Leben mitgegeben. Und ich bin da ganz arg dankbar. Also deshalb mal herzlichen Dank an alle, die die Krabbelgruppe machen oder die Kinderkirche oder die Jungscharen oder die auch zu Hause den Konfis was mit auf den Weg geben. Das finde ich, das genieße ich immer, wenn die neue Konfigruppe an den Start geht, dass man das sieht. Abraham geht den Weg weiter, den sein Vater losgegangen ist mit ihm. Er geht den Weg weiter, von dem Gott sagt, der wird dir zum Segensweg werden. Der Weg, der unter der Verheißung des Segens steht, aber das ist ein ziemlich langer Weg. Er hat den Segen als Verheißung mit dabei im Gepäck auf seinem Lebensweg. Aber am Anfang ist es wirklich nicht mehr als das. Es ist nur eine Verheißung, denn er sieht von dem Segen erstmal überhaupt gar nichts. Abraham läuft von Haran nach Kanaan und er kommt auch dort an, aber er darf nicht rein in das Land. Er muss außerhalb von dem Land lagern. Dann kommt eine Hungersnot und er muss weiterziehen nach Ägypten. Irgendwann zieht er wieder zurück, dann trennt er sich von seinem Neffen Lot und gibt damit auch noch den letzten aus seiner Familie preis, der für diese Nachkommensverheißung, die Gott ihm gegeben hat, ja auch noch vielleicht eine Möglichkeit war, dass sich's erfüllt. Und er wird immer älter. Ein Nachkomme ist überhaupt nicht in Aussicht für ihn. Mittlerweile sind 11 Jahre vergangen und da kommen dem Abraham so langsam Zweifel, ob diese Segensverheißung tatsächlich noch wahr wird. Und dann hilft er ein bisschen nach. Er zeugt einen Sohn mit seiner Magd, weil seine Frau keine Kinder kriegen kann. Das ist schon ein bisschen wie so ein Misstrauen gegenüber der Segenszusage Gottes. Und natürlich ist es verständlich, wie Abraham reagiert. Ich habe mich das in meinem Leben oft auch schon gefragt. Sag mal, wann schenkt denn Gott endlich seinen Segen? Wie lange muss man denn noch warten? Hat er mich vergessen? Oder hat er sich's anders überlegt? Oder habe ich ihn vielleicht völlig falsch verstanden? Nach 11 Jahren kann sich der Abraham solche Fragen schon mal stellen, finde ich. Aber Gottes Segen blickt weiter als 11 Jahre. Gott schenkt dem Abraham tatsächlich einen Sohn. Die Sarah wird schwanger und der Isaak kommt auf die Welt. Aber als Isaak auf die Welt kommt, ist Abraham, so steht es im 1. Mose 21, bereits 100 Jahre alt. Und wie alt war er, wo er ausgezogen ist aus Haran? 75. 25 Jahre hat er warten müssen, bis aus der Segensverheißung wirklich sichtbar geworden ist, dass der Segen sich erfüllt. 25 Jahre. Gottes Segenslinie ist manchmal ganz schön lang und manchmal fast so, dass man es nicht aushalten kann, lang. Aber Gottes Segenslinie sieht eben weiter. Diese Verheißung, ich will dich zum großen Volk machen und ich will deine Nachkommen segnen, das gilt. Ich finde es für uns heute ganz wertvoll, diesen Weitblick im Segen zu haben. Wie viele von uns beten sehr treu für andere, zum Beispiel für ihre Patenkinder oder für ihre eigenen Kinder. Und manchmal sieht man nicht so arg viel Segen. Da sieht man, dass sich gar nichts tut. Und dann ist dieser weite Blick Gottes, dass, wenn man weiß, Gottes Segensblick, Segenslinie ist ganz weit, das kann wertvoll sein, weil das hilft uns, dass wir nicht verzweifeln müssen. Das hilft uns und bewahrt uns davor, dass wir Gott Vorwürfe machen. Diese Segenslinie Gottes ist eben kein Segenspunkt. Wenn wir das so sehen können, dass Gott langfristig segnet, dann wenden wir uns nicht enttäuscht von ihm ab, wenn wir irgendwie noch gar nicht den Segen in unserem Leben entdecken, den wir uns erhofft haben. Dazu kann dieser Blick wertvoll sein. Und zu noch was kann er ganz wertvoll sein. Denn manchmal, wenn sich so gar kein Segen zeigt im eigenen Leben, fragt man sich auch, ob man selber dran schuld ist. Ob man irgendwie den Segen Gottes nicht angenommen hat oder ob man irgendwie nicht verdient hat. Wenn wir wissen, Gott segnet sehr weit mit einem großen Weitblick, dann brauchen wir uns nicht selber die Schuld geben, wenn da erstmal wenig Segen zu sehen ist. Und auch nicht wir brauchen auch nicht die Schuld suchen an unseren Unzulänglichkeiten. Der Abraham selber, der hat Gott im Grunde misstraut, als er seine Magd genommen hat und sich einen Sohn gezeugt hat. Und danach noch mehr, er hat auch noch gelogen, hat seine Frau Sarah 2-mal als seine Schwester ausgegeben. Der war nicht vollkommen. Und trotzdem segnet ihn Gott, weil Gott langfristig segnet. Er macht seinen langfristigen Segen nicht davon abhängig, wie die Segensträger sich perfekt verhalten. Seine Segenslinie reißt nicht ab, wenn wir Menschen Fehler machen. Und auch nicht, wenn wir wie Terach irgendwo auf der Strecke bleiben oder hängen bleiben. Der Segen Gottes, der reicht weiter, der ist länger. Abraham hat alt werden müssen, dass er was entdeckt von dem Segen, zumindest ein bisschen was von dem, was Gott ihm verheißen hat von dem Segen. Dass er zumindest einen Sohn hat, das ist ja nur der Anfang von Gottes Segen, es geht ja noch viel weiter und den Rest, den hat Abraham selber nie erlebt. Wie weit dieser Segen Gottes geht, der ja ihm in 1. Mose 12 verheißen ist, auf noch ganz andere Menschen, das hat Abraham nie erlebt. Und das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Die Segenslinie Gottes, die strahlt, die gilt nicht nur für Abraham, die gilt auch noch für andere Menschen. Der Segen Gottes strahlt aus. Natürlich, Gott hat seinen Segen dem Abraham zugesprochen. Er hat gesagt, ich will dich segnen und ich will dir einen großen Namen machen. Aber die Segensverheißung von Gott hört nicht bei Abraham auf, sondern sie geht durch Abraham weiter auf andere Menschen. Schon in diesem 1. Mose 12 Abschnitt steht es so drin, du sollst ein Segen sein, sagt Gott gleich weiter. Also du sollst deinen Segen weitergeben an andere, nicht für dich behalten. Ich will segnen, die dich segnen. Also auch andere, die sich dir gegenüber gut verhalten, die sollen von deinem Segen was abbekommen. Und dann noch weiter, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also alle betrifft dieser Segen, den Gott Abraham verheißen hat. Das ist Segen im Alten Testament. Und das ist so anders, wie wir uns heute Segen denken. Wir denken heute sehr individualistisch, sehr für den Einzelnen, dass der Einzelne den Segen bekommt. Aber Gottes Segen geht im Alten Testament viel weiter als nur auf den Einzelnen. Er geht immer auch durch den Einzelnen auf eine Gemeinschaft weiter. Der Einzelne ist immer ein Teil einer großen Gruppe, einer großen Familie, eines Volkes oder auch der ganzen Geschichte. Die Segenslinie bleibt nicht bei einer Person. Sie bleibt nicht auf einem Lebensweg, sondern sie geht von dort aus auch auf andere über. Und so ist beim Segen von Abraham eben auch. Der Segen, der ihm verheißen wurde, der geht über ihn hinaus. Bis zu uns heute. Vielleicht kennen Sie das Lied, bei uns hat man das in der Jungschau immer gesungen, Vater Abraham hat viele Kinder hat Vater Abraham, gibt es tolle Bewegungen dazu. Und dann geht es so weiter, ich bin eins von ihnen und eins bist du. Genau das ist es. Wir sind selber Kinder Abrahams. Wir sind die Nachkommen, auf die der Segen Abrahams auch weitergegangen ist, weil er nicht aufgehört hat bei Abraham. Und das ist das, was wir vorher in dem Text, den der Daniel als Schriftlesung gelesen hat, auch hören, dass der Segen ja weitergeht. Der Segen von Abraham geht weiter auf den Isaak, auf den Jakob und durch die dann auf die ganzen anderen auch noch, die nach ihm kommen. Und dann kam da ein Vers drin, den überhört man ganz gern. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht ergriffen. Das heißt, die haben nicht gesehen, wie der Segen sich verwirklicht, sondern die haben diesen Segen als Verheißung weitergesagt bekommen und haben noch nicht gesehen, wie der Segen wirklich sich auswirkt. Sie haben es erahnt, sie haben es gesehen, was für Segen kommen wird, aber sie haben selber das gar nicht erlebt in ihrem Leben. Der Segen ging weiter durch die Generationen bis zu einem Nachkommen Abrahams, in dem hat sich der Segen Gottes erfüllt und tatsächlich gezeigt, und das ist Jesus Christus. In ihm erst wird so richtig sichtbar, was damals Gott dem Abraham zugesprochen hat, dass er alle Völker segnen will. Das wird in Jesus Christus sichtbar. Da wird sichtbar, was Gott mit Segen meint. Die Liebe und die Vergebung und die Hingabe, die Errettung, das ist die Erfüllung des Segens, der schon Abraham zugesprochen worden ist. Und dann geht dieser Weg aber noch weiter. Der hört nicht auf mit Jesus Christus, sondern der Segen geht weiter bis in unser Leben hinein, bis zu uns. Wir sind auch Nachkommen Abrahams und wir haben diesen Segen verheißen und wir wissen sogar, was dieser Segen bedeutet. Ich lese gerade zwischendurch, manchmal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, ein Buch von Manfred Lütz. Vielleicht kennen Sie den, ist ein katholischer Theologe und Psychotherapeut. Der schreibt manchmal ganz interessante Bücher und sein aktuelles Buch heißt Der Skandal der Skandale. Und da geht es ihm drum, das hat er geschrieben, weil er gesagt hat, ihn ärgert es, dass die Christen, immer wenn es um ihre Geschichte geht, um die Vorfahren, also um das, was Antichristen schon vor uns gemacht haben, dann müssen wir uns immer entschuldigen. Also immer, wenn es um die Geschichte des Christentums geht, geht es ganz schnell um die Kreuzzüge und um die Hexenprozesse und um alles Schlimme, was die Kirche angerichtet hat. Und wir müssen uns immer entschuldigen für die Geschichte. Und er sagt, das ist eigentlich ein völlig falsches Bild auf unsere Geschichte, denn durch die Geschichte der Christen ist ganz viel Segen schon in unser Land, in unser Leben, in unsere Zeit geflossen, die man oft gar nicht als Segen wahrnimmt. Und dann beschreibt er das haarklein. Ein Beispiel ist da, dass früher alle Stämme nur auf sich geachtet haben. Jedes Volk hat auf sich geachtet und hat sich von anderen abgegrenzt und hat andere sogar unterdrückt oder bekämpft. Dass man heutzutage international denkt und Abkommen abschließt mit anderen Ländern und Probleme gemeinsam angeht, das ist ein Segen, der durch das Christentum gekommen ist, schreibt der Manfred Lütz. Man muss nur mal hingucken und den Segen auch entdecken und wie weit dieser Segen Gottes sich auswirkt. Und das finde ich was ganz arg Wertvolles, den Segen Gottes zu entdecken in dem, was er schon geschenkt hat. Auch in unserer Gemeinde kann man das. Wenn die Konfirmanden heimkommen und ihren Eltern erzählen, was sie am Mittwochmittag gelernt haben, dann geben sie Segen weiter an ihre Geschwister, an ihre Familie. Da wird Segen weitergetragen und geht über sie hinaus. Oder wenn Kinder daheim erzählen, was sie in der Jungschar erlebt haben, dann wird Segen weitergetragen. Wenn die Frauen aus dem Frauenkreis heimkommen und ihren Männern erzählen, was sie am Dienstagnachmittag so alles, was ihnen da gut getan hat, dann wird Segen weitergegeben. Oder wenn man nach dem Hauskreis sich austauschen kann, welches Gebet einem Kraft gegeben hat. Wenn man nach dem Gottesdienst beim Mittagessen darüber spricht, was man aus dem Predigtext in die nächste Woche mitnehmen will, dann wird Segen weitergegeben. Dann wirkt die Segenslinie über Einzelne hinaus auf andere. So segnet Gott. Nicht nur den Einzelnen, sondern dann auch andere. Wir werden es gleich singen im nächsten Lied. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Und ich denke, genau dazu ist Segen da. Nicht zum Sparen, nicht zum für sich behalten, sondern Segen ist dazu da, dass man weitergibt. Dass die Segenslinie Gottes weitergeschrieben wird, auch im Leben von anderen. Vielleicht auch im Leben von anderen, die nach uns sind. Jeder, der Eltern ist oder Großeltern ist, überlegt sich natürlich auch, was gebe ich weiter an die nach mir, an meine Kinder, an meine Enkel. Was will ich denn weitergeben? Was kann denen zum Segen werden? Ich bin sicher, dass der Segen sich fortpflanzt durch Generationen. Wenn Kinder daheim erleben, wie großzügig ihre Eltern zum Beispiel sind, wie sie spenden oder wie sie Zeit teilen oder wie sie Leute einladen, dann werden sie das später leichter oder vielleicht sogar selbstverständlich auch praktizieren können. Da ist Segen weitergegeben worden. Oder wenn Eltern sagen, ich ermögliche meinem Kind, dass es ein Auslandsjahr machen darf oder studieren darf, dann wird da Segen weitergegeben. Oder wenn Freundinnen ein offenes Ohr haben und auch mal für ihre Freundin beten, dann geben sie Segen weiter an andere. Wenn Erzieherinnen, wenn Lehrer oder Pflegekräfte ihren Beruf nicht nur aus Pflicht machen, sondern den Menschen sehen, sich ihnen annehmen, dann geben sie Segen weiter. Oder in der Firma gibt man den Segen weiter, wo man ehrlich miteinander umgeht, wo man andere unterstützt, vielleicht mal entgegenkommt, dem anderen einen freien Tag oder eine Weiterentwicklung möglich macht. Da wird Segen weitergegeben. Man muss es nur auch mal sehen, dass da Segen weitergegeben wird. Und auch da, wo Eltern und Paten, die bei der Taufe gesagt haben, ich möchte, dass mein Kind den Glauben kennenlernt, das dann auch in ihrer Erziehung fördern. Da geben sie Segen weiter. Merken Sie, wie mir das heute wichtig ist, einfach den Blick zu weiten für das, was Segen bedeutet. Dass Gottes Segen weitergeht, als wir das oft sehen. Segen ist nicht nur für eine Einzelperson da und nicht nur für eine bestimmte Zeit. Gottes Segen geht viel weiter. Er reicht weiter, als wir denken. Und wir, liebe Gemeinde, wir sind gemeinsam unterwegs auf einem Segensweg Gottes. Wir dürfen den Segen Gottes empfangen. Durch andere Menschen, durch Generationen vor uns, durch Menschen in der Gemeinde, und wir dürfen es dann aber auch weitergeben an andere. Unser Leben findet statt auf dieser großen, langen Segenslinie, die Gott durch die Generationen zeichnet, weil sein Segen was Großes, was Langes, was Weites ist. Amen.